Und neues Jahr, neues Glück. Und wir wollen dem Januar ein Thema widmen. Und zwar soll es im Januar gehen um das Thema Gott um seiner Selbstwillen suchen. Das wird keine klassische Predigtreihe sein. Also wird es nicht so sein, dass ich jede Woche dann hier Teil 1, 2, 3 und 4 und 5 halte. Sondern es wird verschiedene Prediger geben und auch eine Predigerin geben, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und so wird es also eine ziemlich bunte Sache werden. Und die Predigten sind nur zusammengehalten durch die Überschrift Gott um seiner Selbstwillen suchen. Aber es gibt nicht irgendeinen roten Faden, wo sich jeder dran halten würde, sodass die Predigten aufeinander aufbauen, sondern es ist mehr irgendwie wie eine Tasche, wo man alles reinschmeißt beim Einkaufen und nachher hat man eine ganze Menge Dinge, die sich alle um das gleiche Thema drehen. Und das wird auch das Einzige sein, was das zusammenhält. Ich habe mir Gedanken natürlich gemacht über das Thema. Erst dachte ich, ja, total einfach, mir zu predigen. Es kann ja nicht so schwer sein, Gott um seiner selbst willen suchen. Aber je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, umso mehr stelle ich fest, dass das doch irgendwie so ein bisschen schwierig ist. Und dass es mir vor allem schwer gefallen ist, so einen roten Faden da drin zu finden. Und so habe ich also selten so viel Mühe auf eine Predigt verwendet wie auf die heute Abend. Und wahrscheinlich wird man das trotzdem gar nicht merken. Und das hat damit zu tun, dass ich also beim Beten jedes Mal die Predigt wieder umgeworfen habe und wieder umgeworfen habe und mich dann letzten Endes versucht habe, auf einen inneren Stand dann festzulegen, aber auch keine Ahnung, ob es dabei bleibt oder ob es noch wie viele Sprünge nach rechts oder links gibt. Es scheint einfach so eine Sache zu sein, die so ausufernd ist und so groß ist, dass es schwer ist, um da jetzt so eine kurze Predigt zu halten oder das alles so mundgerechte Happen aufzuteilen, dass man das dann auch entsprechend schlucken kann. Aber ich gebe mir, wie gesagt, auf jeden Fall Mühe. Und was ist das? Okay, jetzt ist es, wie es soll. Zunächst mal habe ich mir mal die Frage gestellt, ist das eigentlich wirklich eine Frage? Also ist es eine Herausforderung, Gott um seiner selbst willen zu lieben? Ist das nicht eigentlich eine Sache, die total normal ist? So dass wir als Christen ja eigentlich davon ausgehen können, dass Gott so super ist, dass es gar nicht schwerfällt, ihn um seiner selbst willen zu lieben. Und ist das damit nicht ein Thema, das man eigentlich gar nicht behandeln muss, weil man das so schon praktisch die ganze Zeit schon immer macht? Aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht so. Wir neigen dazu, unsere Beziehungen danach auszusuchen, was wir davon bekommen. Und es fällt uns schon untereinander manches Mal wie sehr schwer, uns für die Person zu interessieren, mit der wir gerade reden, mit der wir befreundet sind. Und es ist wesentlich häufiger als nicht der Fall, dass man die Menschen, mit denen man zu tun hat, nach dem Nutzen auswählt, die sie für einen selber haben. Das ist so ein bisschen deprimierend, ist auch gar nicht so leicht, das zuzugeben, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Ist schon schwer, irgendwo jetzt mal seine Freundschaften durchzugehen und Beziehungen durchzugehen und sich mal ganz ehrlich die Frage zu stellen, bin ich eigentlich interessiert an diesem Menschen oder hat er irgendetwas, was mir nutzt? Ist es jemand, der gut zuhören kann und deswegen kann ich da die ganze Zeit reden? Ist es jemand, der genug Geld hat, mich immer einzuladen, wenn ich pleite bin? Oder ist es tatsächlich so, irgendwie, dass die Leute, mit denen ich unterwegs bin, auch wirklich die Leute sind, für die ich mich echt interessiere, über die ich mehr erfahren möchte und habe ich so eine Selbstlosigkeit in den Beziehungen? Und man sagt ja, dass reiche Leute immer Freunde haben und das sieht man am Beispiel des verlorenen Sohnes beispielsweise, dass das wirklich stimmt. Wer Geld hat, hat immer Leute, die mit ihm rumhängen, hat aber gleichzeitig auch immer Leute, die gerne von einem profitieren wollen. Und so ist ja der verlorene Sohn dann im Evangelium auch ganz stark damit auf die Nase gefallen, dass er zwar viel Geld hatte, weil er ein reiches Erbe hatte, aber das auch alles irgendwie durchgebracht hat. Und als dann am Ende gar nichts mehr da war und er kein Geld mehr hatte, nichts mehr hatte, was in andere Leute investieren konnte, da stand er auch ganz schön alleine da und musste feststellen, dass diese Freunde, die er hatte, eigentlich falsche Freunde sind, dass sie nicht an ihm interessiert waren, dass sie eigentlich überhaupt kein Interesse an ihm hatten. Und sobald das Geld weg war, waren auch die Freunde weg. Und ich vermute mal, dass das ganz schön wehtut. Also wenn ich versuche, mich so da rein zu versetzen, ich war noch nie in der Situation, aber ich vermute mal, dass das doch irgendwie ganz schön wehtut und man nachher dann alleine da sitzt und sich fragt, ja, ist das jetzt wirklich gewesen? Also war ich jetzt tatsächlich nicht mehr irgendwie für diese Person als ein Geldgeber? Hat sich wirklich keiner für mich interessiert? Dann wird schon irgendwie ein ganz schön schreckliches Gefühl der Einsamkeit am Ende übrig bleiben. Und ich vermute, oder ich mehr als vermute, ich bin relativ sicher, dass es den allermeisten Leuten, die mit Gott leben und auch mehr oder weniger motiviert hinter ihm her sind, eigentlich sehr ähnlich geht. Denn Gott ist jemand, den wir kennengelernt haben als einer mit unendlichen Ressourcen. Und deswegen sind die meisten Menschen eigentlich, die mit Gott unterwegs sind, auch immer sehr an den Ressourcen interessiert. Und sagen, wie an seinem Segen ist uns alles gelegen, was letzten Endes eigentlich nichts heißt, als ich mag das, irgendwie einen Freund zu haben, der allmächtig ist. Ich finde das super, irgendwie, dass ich mit einem Gott unterwegs bin, der mich versorgen kann. Ich finde das top, irgendwie, dass ich einen Heiler habe. Und es geht eigentlich nur um diese Qualitäten, um das, was Gott zu bieten hat und nicht so sehr um Gott selber. Und ich bin relativ sicher, wenn ihr mal ganz ehrlich mit euch umgeht und auf euer Gebetsleben guckt, dann ist es ja so der Punkt, wo wir auch ganz oft am ehrlichsten sind. Also wenn wir uns alleine mit Gott wähnen und dann irgendwie mit ihm reden, sind wir meistens ehrlicher, als wenn wir mit anderen Leuten reden über Gott. Und ich glaube, wenn wir das wirklich mal ganz konsequent und ganz ehrlich machen und uns überlegen, wie sieht unser Gebetsleben aus, dann schätze ich, dass mindestens 90% der Gebete irgendwie Wünsche sind. Dass es damit anfängt, Herr, ich fühle mich gerade traurig, ich würde super finden, dass du mich aufbaust. Oder Herr, wir haben gleich Gottesdienst und bitte füll den Raum. Oder irgendwie, dass wir sagen, ja, mein Auto ist kaputt, Gott, wie kannst du nicht mein Auto reparieren oder mir irgendwie Geld für ein neues Auto geben. Also dass der allergrößte Teil unserer Gebete irgendetwas damit zu tun hat, dass wir einen Wunsch haben, dass wir einen Mangel haben und dass wir von Gott erwarten und ihn darum bitten, diesen Mangel zu stillen. Und weil es ein bisschen einseitig ist auf Dauer, reden wir dann auf der anderen Seite auch davon, dass man auch Dankbarkeit haben soll. Und da gibt es viele Predigten darüber, die alle davon handeln, es reicht nicht, wie Gott um etwas zu bitten, sondern wenn man es empfangen hat, dann soll man ihm doch bitte auch wieder dafür danken. Und so ist also die anderen 10% oder sagen wir mal 9%, damit wenigstens mal 1% übrig bleibt, handeln die anderen 9% dafür, dass wir entweder dankbar sind für das, was Gott uns gegeben hat und womit er uns gesegnet hat, oder aber, dass wir unzufrieden damit sind, dass er uns das nicht gegeben hat, obwohl wir doch darum gebeten haben. Also mindestens der allergrößte Teil unserer Gebete, mindestens 99%, wenn es nicht sogar irgendwie in vielen Fällen echte 100% sind, handeln eigentlich davon, dass wir irgendetwas haben wollen und dass wir Gott darum bitten. Und bei denen, die etwas nobler eingestellt sind von uns, ist es dann möglicherweise nicht, dass man für sich selber bittet, sondern dann sieht man die Not von Freunden oder wie die in Afrika oder in anderen Teilen der Welt und bittet dann dafür. Das heißt dann Fürbitte, und Fürbitte bedeutet das eben, dass man dafür betet, dass Gott woanders etwas macht, was man haben möchte. Aber eigentlich geht es wirklich fast die ganze Zeit nur darum, was Gott uns tun kann und was er uns doch bitte Kraft seiner großen Güte auch tun möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass das unangenehm ist für den Herrn. Es ist immer ein bisschen blöd, ihm da sowas in die Schuhe zu schieben, aber das ist irgendwie eigentlich genau unser Thema, irgendwie, dass man ihn auch lieben kann um seiner selbst willen. Und dass es nicht irgendwie nur darum geht, seine Kraft zu missbrauchen oder haben zu wollen. Und so kann ich mir denken, wie das Gott vielleicht auch manches Mal denkt, ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich attraktiver wäre für Menschen. Hätte eigentlich gedacht, dass auch ein paar Leute irgendwie um meiner selbst willen mit mir verkehren. Und dass es nicht nur irgendwo das ist, was ich tun kann. Und das Beispiel, das ich glaube ich schon ein paar Mal dafür gebraucht habe in anderem Zusammenhang, ist, dass die meisten von uns eigentlich so eine Art Oma-Beziehung zu ihrem Gott haben oder einen Oma-Gott haben. Und mit Oma-Gott meine ich irgendwie, dass man diese alte Frau in seiner Familie hat, mit der man eigentlich nicht viel anfangen kann, die einem jedes Mal, wenn man vorbeikommt, unheimlich damit langweilt, dass sie Geschichten erzählt, die 1932 passiert sind, und die man aber bei jedem Besuch ein Zwanni abdrückt. Und dass man eigentlich irgendwie nur seine Oma besucht und die ganzen Erklärungen von ihr über sich ergehen lässt, weil man weiß, ich gehe nachher mit dem 20er nach Hause und dann stellt man einfach mal die Ohren auf Durchzug und lässt sie reden und tut so, als ob man gerne da wäre, aber eigentlich geht es bloß darum, irgendwie etwas von ihr zu kriegen. Und das ist natürlich eine blöde Sache. Und das markiert aber so das Thema, zeigt also, dass das Thema doch irgendwie ziemlich wichtig ist, dass es schon irgendwie etwas ist, was überall vorkommt, was in unserer Gemeinde vorkommt, was in den meisten Leben vorkommt und was definitiv jeden angeht, der mit diesem großen Gott lebt, weil jeder von uns das manchmal hat oder also vielleicht sogar in der meisten Zeit hat jeder von uns das, dass er eher das sieht, was Gott geben kann, als das, was Gott ist. Und so fängt eigentlich richtiges Gebet und richtiges Suchen der Gegenwart Gottes um seiner selbst willen eigentlich an dem Punkt an, wo wir an einen Ort kommen jenseits unserer Wünsche. Das ist gerade hier abgeschnitten in der Präsentation. Aber Gott um seine selbst willen zu lieben, beginnt an einem Ort jenseits unserer eigenen Wünsche, steht da eigentlich. Also das bedeutet, wenn ich Gott um seiner selbst willen lieben will, dann muss ich eigentlich erstmal irgendwie dahin kommen, dass ich erkenne, dass die Wünsche, die ich habe, gar nicht so wichtig sind, dass es gar nicht wie darum geht, dass Jesus mich segnet und was er mir alles geben kann, sondern dass es auch darum geht, dass wir einen extrem coolen Gott haben, dass es unheimlich Spaß macht, mit diesem Gott zu leben, dass er attraktiv ist und dass es schon deshalb einfach schön ist, Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen, mit ihm zusammen zu sein, ohne darauf zu achten, was er uns geben kann. Und das ist gleich das Stichwort wie für den zweiten Punkt, nämlich Gottes Gegenwart ist so eine Art Raum. Also es ist nicht zufällig, dass ich gesagt habe, man muss an einen Ort kommen jenseits seiner eigenen Wünsche, sondern beabsichtigt. Es gibt so einen Ort, wo man Gott begegnen kann, der ganz anders ist als alles andere auf der Welt und wo es dann auch möglich ist, ihn um seiner selbst willen dann zu sehen. Und da ist ein Wortspiel drin, oder ja, Wortspiel ist nicht so ganz richtig, es ist eine Wortbedeutung drin, nämlich im Hebräischen, das Wort für Herrlichkeit, stellt man sich vor als einen Raum. Also Herrlichkeit ist vom Hebräischen her gedacht immer irgendwie etwas, wo man eintritt. Hat so eine örtliche Bedeutung und es ist so dieses Bild da drin, dass man eine Tür aufmacht, dass man heraustritt aus dem Raum, wo man gerade drin ist und dass man hereintritt in einen Ort der Herrlichkeit. Und dabei ist natürlich gedacht, dass es die Herrlichkeit eines Königs ist. Es ist nicht irgendeine Herrlichkeit, sondern man denkt sich dabei, irgendwie, dass da ein Raum ist, wo ein König sitzt, wo jemand thront. Und seine ganze Herrlichkeit erfüllt diesen ganzen Raum. Und man tritt in diese Herrlichkeit des Königs hinein. Und das ist so der Begriff, den ich heute gerne mal erklären möchte. Und wo ich auch irgendwie vieles Bedeutsames drin sehe. Und das Ganze irgendwie darauf aufbauen will, für Gott selber sich zu interessieren und Gott selber um seiner selbst willen suchen. Ist ein Begriff, den wir ziemlich häufig gebrauchen, wo ich aber mich manchmal frage, was meinen wir eigentlich damit? Also in ganz vielen Predigten kommt das vor, dass ein Prediger sagt, wir müssen einfach die Herrlichkeit Gottes betreten. Oder wir müssen in Gottes Gegenwart kommen. Oder wenn man in Gottes Gegenwart ist, dann passiert dieses oder jenes. Und wir wissen zwar grob, was damit gemeint ist, zumindest sollten wir wissen, was damit gemeint ist, aber ich frage mich schon auch manches Mal, wie geht das und was heißt das eigentlich? Und es sind so viele fromme Begriffe, die man immer wieder verwendet, die man auch immer wieder hört und die fast jeder benutzt, aber eigentlich weiß man gar nicht so genau, was denn jetzt eigentlich damit gemeint ist. Also was heißt es, in Gottes Gegenwart zu treten und was passiert in dieser Gegenwart Gottes überhaupt? Und ist es etwas, was ich mir einbilde oder ist es nur etwas Gefühlsmäßiges oder ist es etwas Reales? Und dazu kommt natürlich auch manchmal irgendwie das, wenn Leute darüber reden, dass sie in Gottes Gegenwart getreten sind, dass irgendwas total Krasses passiert ist. Also es ist so eine Sache, die man sich als unheimlich bombastisch vorstellen kann und wo so sofort irgendwie im Gehirn so ein Bild angeht, wenn jemand in Gottes Gegenwart tritt, dann muss er da total verändert werden. Dann wird das so sein, irgendwie, dass der irgendwie am Boden liegt und dass er vielleicht zittert, dass er in eine ganz andere Realität reingekommen ist, dass ihn etwas berührt von außerhalb der Welt oder dass er nachher mit zwei Steintafeln, wo die 10 Gebote draufstehen, auf dem Fußboden wieder aufwacht. Und es gibt so viele Vorstellungen eigentlich davon. Und ich würde gerne einfach mal versuchen zu erklären auf ganz einfache Weise, wie das denn möglich ist, in Gottes Gegenwart zu treten und was Gottes Gegenwart bedeutet. Und tatsächlich kann das nämlich eine unheimliche Bandbreite haben. Ich habe schon viele Leute gefragt, was sie denn darunter verstehen. Also gerade wenn sie erzählt haben, Gottes Gegenwart hat hier was mit mir gemacht und da was mit mir gemacht. Also immer wieder auch mal nachgefragt, so wie war das denn so ganz konkret? Kannst du mal das Ergebnis beschreiben oder das Erlebnis, das du da hattest? Und bei fast den meisten ist es so gewesen, dass sie auf ein Erlebnis in ihrem Leben angespielt haben und dann zum Beispiel sagen, so ja, ich war auf einer Konferenz, irgendwie ist 5 Jahre her jetzt mittlerweile, irgendwie Bill Johnson war da und tierisches Lobpreisteam und die ganze Gemeinde hat angebetet und da habe ich auf einmal irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Zeit stehen bleibt. Ist so, dass auf einmal habe ich gemerkt, dass ich alleine vor Gott stehe und habe eine Herrlichkeit im Raum gespürt. Habe gar nicht mehr gemerkt, dass mir noch um mich herum 1000 andere sind, weil einfach nur ich und Gott quasi wie alleine waren. Und es war ein total heftiges Erlebnis. Andere beschreiben das, dass ihnen was Ähnliches passiert ist, während sie im Auto gefahren sind und Lobpreismusik gehört haben und sie haben so ein bisschen angebetet. Und auf einmal merken sie, oh je, ich bin schon zu Hause und kann mich gar nicht mehr an die letzten 50 Kilometer erinnern. Muss da irgendwie weggetreten gewesen sein, weil so eine intensive Gegenwart da war. Und das kann ich mir eigentlich auch gar nicht erklären, habe ich sonst nicht. Aber es war total bombastisch. Ein paar Leute habe ich getroffen, die haben gesagt, ja, war gar nicht bei Lobpreis. Lobpreis lässt mich irgendwie auch total kalt. Aber ich habe Bibel gelesen. Und da bin ich auf diesen einen Vers gekommen. Und das war, als ob auf einmal irgendwie sich alles geändert hätte in meinem Raum und als ob Gott selber neben mir gesessen hätte und mir erklärt hätte, was er mit diesem Vers gemeint hat. Und es war irgendwie total, total verrücktes Erlebnis für mich. Zum ersten Mal habe ich erlebt, dass die Bibel lebendig wird. Und es war so ein Herrlichkeitsmoment, der wirklich etwas mit mir gemacht hat. Also das heißt, so die Dinge, wie man es erlebt, können total unterschiedlich sein. Aber bei den meisten Geschichten, die ich darüber gehört habe, war es doch irgendwie immer eher so ein bisschen zufällig. Also man hätte es nicht reproduzieren können. Es war einfach so in diesem Moment da und es war so, als ob der Himmel sich aufgetan hätte. Aber man kann es nicht wieder machen. Und dann hat vielleicht jemand, der eben Gott auf dieser Konferenz in der Anbetung erlebt hat, dann nachher noch ein paar andere Konferenzen besucht und jedes Mal irgendwie auch wieder angebetet und richtig Gas gegeben. Aber es ist nichts passiert. Also meistens ist so ein Element wie von Zufall da, dass es einfach wie so ein Moment ist, wo der Himmel die Erde küsst, wie wir es in einem Lied auch singen, und Gott sich offenbart hat und auf einmal ganz stark da war, ohne dass man selber erklären könnte, warum eigentlich. Es kann also sehr unterschiedlich sein, aber ich glaube, dass man es lernen kann, dass es durchaus möglich ist, zu lernen, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und dass es so ein paar Lektionen gibt, wie man das machen kann und dass man auch so zumindest ein bisschen beschreiben kann, wie es eigentlich ist, in dieser Gegenwart zu sein. Und da hilft wieder diese hebräische Vorstellung davon, dass man einen Thronsaal betritt. Und jetzt sind wir ein Land, das die Monarchie Gott sei Dank hinter sich gelassen hat. Wir haben keinen König mehr und auch keinen Kaiser mehr. Ein paar Leute wollen dahin zurück, weil das Bier noch billig war damals. Aber im Großen und Ganzen sind wir, glaube ich, ganz froh darüber, dass wir keinen König und keinen Kaiser haben. Aber trotzdem kann sich jeder von uns was unter einer Monarchie vorstellen. Wenn man beim Zahnarzt mal ein bisschen wartet und die ganzen Zeitschriften da liest, dann gibt es unheimlich viele Frauenzeitschriften, die ausschließlich von Royals handeln. Und dann so der Blick auf England und es ist irgendwie die Rede da vorne, wie was der Earl of keine Ahnung, Hampshire so treibt und was Lady Di vor so vielen Jahren anhatte, als sie gekrönt worden ist. Ist sie Königin geworden? Nee, ne? Das war die Scheibenkleister. Bei ihrer Hochzeit, genau, richtig, da kann ich mich noch erinnern. Da war ich noch klein, aber ich habe es im Fernsehen verfolgt. Und da hieß es nämlich in den Reportagen immer, Lady Di trägt ein eierschalenfarbenes Kleid. Und ich war noch ziemlich jung und habe dann für meine Mutter dann mal gefragt, warum denn sich Lady Diana noch nicht mal irgendwie ein richtiges Kleid leisten kann und in Eierschalen rumlaufen muss. Und es ist mir dann erklärt worden, dass es sich dabei mehr um eine Farbe handelt. Also jeder von uns hat jedenfalls eine Vorstellung davon, wie das mit Königen aussieht. Entweder haben wir es im Fernsehen gesehen oder im Geschichtsunterricht gehabt oder vielleicht in Filmen gesehen, wie das ist mit einem König. Und ein König sitzt in einem Thronsaal, sitzt auf einem Thron, es ist alles wie voller Herrlichkeit. Es führen so ein paar Stufen hier rauf zu seinem Thron. Das bedeutet möglicherweise, dass es auch hier eine gewisse Herrlichkeit gibt, die ich ausstrahle. Aber im Gegensatz zum König sitze ich nicht auf einem Thron. Der König sitzt auch noch auf einem Thron. Ein Thron ist eigentlich nichts anderes als ein Stuhl, ist nur ein bisschen bequemer und sieht im Regelfall besser aus. Es ist irgend so ein goldenes Monstrum, es gibt überall Edelsteine da, es sind überall Paladine im Raum verteilt, es sind Leute da in schimmernden Rüstungen, die da mit hellen Baden stehen. Der König hat einen Purpurmantel an und Hermelin noch darüber, sieht also unheimlich blöd aus, aber soll eigentlich unheimlich herrlich aussehen, hat mindestens eine Krone, möglicherweise sogar mehrere Kronen auf dem Kopf, die total über und über mit Diamanten und Saphiren und so Kram versehen sind. Und das Ganze strahlt halt einfach eine unglaubliche Herrlichkeit aus. Und ich war mit meiner Frau neulich noch, letztes Jahr irgendwann, glaube ich, in London und wir waren dann auch im Tower und haben uns die Kronjuwelen angeguckt. Und das ist ja tatsächlich so, ne? Da gibt es einige Kronen, die wahrscheinlich Millionen wert sind, aber irgendwo noch nicht mal mehr echt aussehen, dadurch, dass so viele Juwelen da drauf sind. Aber es ist alles wie voller Herrlichkeit. Und der ganze Sinn dieser Herrlichkeit ist, dass jemand, der reinkommt, auch wirklich weiß, ich trete aus dem Alltag heraus. Das ist eine ganz ungewöhnliche Erfahrung. Ich komme in etwas hinein, was viel Prunk hat. Und der Typ, der vorne auf dem Thron sitzt, ist viel größer als ich. Also es geht eigentlich bloß darum, Menschen in Erstaunen zu versetzen oder ihnen so ein Gefühl von Erhabenheit zu vermitteln und ihnen zu zeigen, dass man selber eigentlich nichts ist im Vergleich zu dem, der auf diesem Thron sitzt, und dass diese Herrlichkeit halt einfach ein ergreifendes, erhabenes Gefühl nach sich ziehen soll. Das ist sicherlich heute nicht mehr so stark gegeben, weil man solche Räume permanent im Fernsehen oder in Zeitschriften sieht. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass in einer Zeit, wo es das nicht gegeben hat, wo es nur den grauen Alltag gab oder aber so einen kleinen Ausblick auf Herrlichkeit, dass es wirklich etwas mit den Menschen gemacht hat. Dass es ein erhebendes Gefühl war, mal bei einem König drin zu sein. Und das gleiche Prinzip verfolgen auch Kirchen. Kirchen sind nur deshalb irgendwie so pompös und es ist nur deshalb so viel Kunst da und so viel Gold da drin, um zu zeigen, dass hier ein König wohnt. Also man tritt in der Kirche, tritt man raus aus dem Alltag, raus aus dem Grauen einerlei und betritt einen Raum, der einfach nur herrlich ist, wo sich das Fenster durch Buntglas, das Sonnenlicht durch Buntglasfenster bricht, wo überall Gold ist, wo kostbare Kunstwerke sind. Und man kriegt sofort eigentlich das Gefühl dafür, hier ist ein König, und fängt an darüber zu staunen, über diese Herrlichkeit, die das Ganze ausstrahlt. Und damit ist Herrlichkeit etwas, was man nicht unbedingt mit dem Verstand wahrnimmt, aber was etwas mit dem Gefühl macht. Und das ist das, worum es geht. Also man wird nicht aus dem Thronsaal des Königs raustreten und wird den Kopf voller Eindrücke haben und geht dann wieder nach Hause zu seinen Lieben und sagt, okay, ich war heute im Thronsaal des Königs. Und es sah echt ziemlich gut aus. Der König saß auf einem Thron, der locker 1 Million wert war. Ich habe die Steine versucht zu zählen, hat gar nicht so ganz geklappt, aber es war auf jeden Fall der ganze Thron aus Gold und das sah schon gar nicht schlecht aus. Dann hatte er eine Robe an, die sicherlich irgendwie 3 Meter lang war. Es waren verschiedene Personen da, die seine Schleppe tragen mussten. Dann habe ich 6 Palastwachen gezählt, die waren so und so bewaffnet und sahen so und so aus. Und ich kann mich irgendwie an alles erinnern, an jedes Detail, irgendwie was da war. Ich habe mir alles ganz genau angeguckt und es hat einen unauslöschlichen Eindruck in meinem Gehirn gemacht. Und ich werde noch meinen Enkelkindern davon erzählen können, was irgendwie alles an Wertgegenständen da war. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, das irgendwo intellektuell beschreiben zu können. Und es wird eher so sein, dass man aus dieser Herrlichkeit des Königs rausgeht und einfach total ergriffen ist. Dass man nicht mehr sagen kann, was man genau gesehen hat, aber dieser Eindruck ist total bleibend. Es hat etwas mit dem Herzen gemacht und man wird wahrscheinlich mir eher darüber sagen, ich habe einfach was ganz Fantastisches gesehen. Ich hatte gar keine Zeit, irgendwie rumzugucken, sondern ich habe den König gesehen und es hat mich irgendwie total ergriffen. Ich habe gemerkt, wie klein ich eigentlich bin. Ich habe gemerkt, wie groß das Reich ist, zu dem wir gehören. Ich habe gemerkt, dass es eine Herrlichkeit gibt, die größer ist als alles, was wir im Alltag haben. Und es geht mehr um dieses Gefühl von Herrlichkeit, mit dem man weggeht, als dass man es erklären könnte. Und so ist es auch mir, dass eigentlich jede Herrlichkeitserfahrung, die wir als Christen machen, immer etwas hat, was man nicht beschreiben kann. Und das nervt mich manchmal kolossal, aber ich weiß, dass es einfach wirklich nicht geht. Und ich werde immer wieder mal gefragt, so wie geht es dir denn, wenn du jetzt irgendwo Gottes Herrlichkeit erlebst oder wie ist es für dich, Gottes Stimme zu hören? Kannst du das mal genau beschreiben? Und nö, ich kann es nicht genau beschreiben. Ich weiß, was es für einen Eindruck auf mich gemacht hat. Ich weiß, wie es sich angefühlt hat. Ich weiß, dass es mich total geflasht hat. Aber ich kann nicht genau sagen, was ich gesehen habe. Ich kann nicht genau irgendwie das mit dem Verstand beschreiben. Ich kann das nicht auf eine Weise fassbar machen, dass jemand, der die Erfahrung nicht hat, sie nachvollziehen kann. Aber es hat irgendwie etwas mit meinem Herzen gemacht. Und es verändert mein Inneres, Gott zu begegnen. Aber ich kann nicht genau sagen, wie das passiert. Aber was ich sagen kann, ist, dass die Sache nicht so außergewöhnlich und selten ist, wie das bei Königsaudienzen ist oder bei diesen Momenten im Lobpreis, die auf einmal kommen, oder beim Bibellesen, dass auf einmal kommt, dass Gott anfängt zu sprechen. Ich weiß, dass man es durchaus herbeiführen kann. Und es hat wieder mit diesem Punkt zu tun, Gott um seiner selbst willen zu lieben. Und deswegen ist mein letzter Punkt, euch mal ganz kurz zu erzählen, wie das bei mir möglich ist. Und ich vermute mal, dass das vielleicht dann auch so dem einen oder anderen helfen kann. Ich habe zumindest sehr viel gelernt irgendwie durch Geschichten von anderen und Beispielen von anderen. Und vielleicht ist das auch irgendwie eine Sache, die euch da an diesem Punkt weiterbringt. Es ist immer irgendwie meine Absicht, also immer schon mein Ziel gewesen, sicherlich seit mehr als einem Jahrzehnt, dass ich gerne irgendwie Gott begegnen will, ohne irgendwelche Wünsche zu haben. Also es war immer schon irgendwie mein Schönstes eigentlich, so nur mit Gott unterwegs zu sein, nur mit Gott zusammen zu sein und gar kein Gefühl mehr für das zu haben, was ich an Mangel habe. Und es hat mich immer schon irgendwie gestört, dass viele von meinen Gebeten auch mangelorientiert sind. Hat mich immer schon gestört, dass wir vor dem Gottesdienst immer noch mal hier sitzen und Gott einladen und beten, dass er kommt und wieder unseren Mangel daran spüren, seine Gegenwart zu haben. Ich fand es immer schon besser, wenn es geht, direkt in seine Gegenwart zu kommen. Aber ich weiß auch und merke das so ein bisschen schmerzhaft, auch so in der Rückschau, wo ich jetzt noch mal so drüber gebetet habe heute, dass es nicht so oft vorkommt. Also es gelingt mir auch nicht jeden Tag einfach nur Gott um seiner selbst willen zu lieben, aber es ist eigentlich immer das Ziel. Und das große Problem, das ich dabei empfunden habe und immer noch empfinde und was ihr wahrscheinlich auch habt, ist, dass man anfängt zu beten und man merkt auf einmal, was man alles braucht. Und es ist fast jedes Mal so, dass wenn ich mir Zeit nehme zu beten und ich versuche regelmäßig zu beten, auch mal eine Stunde oder mehr als eine Stunde, ist es eigentlich immer das Gleiche. Ich gehe los und es ist immer ganz gut, wenn das draußen ist, irgendwie im Wald oder an einem See, kann ich immer besser beten als zu Hause in meinem Arbeitszimmer. Und dann ist es immer so, wenn ich mir Zeit nehme zum Beten und anfange damit, dann merke ich zuallererst mal, wie schlecht es mir eigentlich geht. Auf einmal merke ich, dass ich Kopfschmerzen habe, ich merke, dass mein Rücken mir wehtut, ich merke, dass ich schon viel zu früh aufgestanden bin, ich merke, dass mein Kaffee fehlt, dass mein Magen knurrt und danach merke ich auch irgendwie sofort, dass es noch so vieles zu tun gibt eigentlich und ich habe im Grunde genommen gar keine Zeit, irgendwie jetzt richtig zu beten und sollte schon wieder zu Hause am Schreibtisch sitzen und dann fallen mir all die Leute ein, die ich kenne, die Probleme haben und die vielen E-Mails, die ich gekriegt habe mit bete mal hierfür und bete mal dafür. Und Nachrichten, die ich gehört habe und mein Kopf ist auf einmal irgendwie total voll. Und ich habe früher dann immer gedacht, okay, ich muss jetzt diese ganzen Gedanken beiseite schieben. Und habe mir gedacht, ich fange jetzt halt an zu beten, ich muss mich auf Jesus konzentrieren, sonst geht das nicht. Und deswegen irgendwie jedes Mal, wenn ein Gedanke kommt, dann versuche ich den mal irgendwie sofort auszublenden und versuche jetzt mal unbedingt ganz genau auf Jesus zu gucken. Und dann habe ich angefangen, mir Zettel dann daneben zu legen, wenn ich zu Hause gebetet habe, wo ich alles aufgeschrieben habe, was mir so in den Kopf fehlt kam, weil ich dachte, okay, irgendwie dann kann ich das wenigstens wie nachher alles abarbeiten. Aber je mehr ich aufgeschrieben habe, umso mehr ist auch gekommen. Und der Kopf war einfach immer noch irgendwie total voll. Und es ist mir nicht gelungen, einfach nur mich auf Jesus zu konzentrieren, weil zu viele Gedanken da waren. Und dann habe ich irgendwann angefangen, und das war, glaube ich, eine super gute Idee, und habe mir gedacht, okay, die erste Zeit meines Gebetes, egal wie lange das dauert, will ich mal darauf verwenden, alle diese Gedanken bewusst aus dem Kopf zu kriegen und für alles zu beten, was mich gerade beschäftigt. Und ich weiß, das ist nicht optimal irgendwie und es ist eigentlich nicht das, wofür ich eigentlich bete, aber das mache ich tatsächlich also jedes Mal. Irgendwie, wenn ich losgehe und anfange zu beten, dann versuche ich mich erstmal auf alles zu konzentrieren, was mir fehlt, auf alles zu konzentrieren, was gerade schlecht ist und so die erste halbe Stunde, manchmal auch die erste Stunde, manchmal auch die ersten zwei Stunden, wenn ich viel Zeit zum Beten habe, ist es eigentlich bloß Jammerei. Es ist eigentlich nur, Herr, du siehst, wie es mir gerade geht und ich bitte dich, mach doch meinen Kopf gerade wieder gesund, ich will keine Kopfschmerzen haben und dann ist es, Gott, du siehst, wie es gerade in der Gemeinde aussieht und du weißt auch, ich brauche eine Predigt und ich bin eigentlich jetzt nicht hier, um nach einer Predigt zu suchen, aber wäre ganz nett, wenn du mir trotzdem eine geben würdest und beschäftige mich einfach mal ganz bewusst so mit allem, was mein Herz gerade bewegt und mit allem, was mir durch den Kopf geht und mit allem, was mich von Jesus ablenkt. Und der Effekt davon ist, dass ich nach einer Weile immer merke, dass ich leerer werde. Je mehr ich irgendwie Sachen ausbete, die mich beschäftigen, umso weniger beschäftigen die mich. Irgendwann hören die meisten Sachen auf, mich zu beschäftigen und ich merke, dass ich an so einen Ort komme, wo es einfach ruhig wird in mir. Wo nicht mehr die eigenen Wünsche da sind, sondern mir dann auch wieder klar wird, hey, das Ziel ist doch eigentlich hier, Gott zu begegnen. Und das ist so der Moment, wo das Gebetsleben anfängt, sich zu verändern. Wo ich nicht mehr den eigenen Mangel sehe, sondern wo ich einfach Gottes Gegenwart sehe und sehe irgendwie, dass es super wäre, mit diesem Gott etwas zu tun zu kriegen. Und zwar mit ihm auch wirklich etwas zu tun zu kriegen, um seines Selbstwillens und nicht irgendwie, weil mir etwas fehlt. Und ich mag das. Ich weiß, ich habe den Punkt vor vielen Jahren zum ersten Mal erlebt. Und ich, was war im Gottesdienst, war in der CGW. Ich kann mich sogar irgendwie noch richtig dran erinnern. Und auf einmal irgendwie war so eine Ruhe in mir. Und ich dachte, ist mir eigentlich auch total egal. Mir ist total egal, ob Gott mich jetzt heilt. Mir ist total egal, ob Gott mich versorgt. Mir ist total egal, irgendwie, was mit meinem Leben ist. Mir ist total egal, ob ich irgendwie mein Potenzial erreiche. Mir ist ganz egal, ob ich die Erweckung erlebe oder ob ich sie verpasse. Mir geht es eigentlich doch nur darum, mit Gott zusammen zu sein. Und das ist ein Punkt, den ich eigentlich immer anstrebe. Und das ist so dieser Punkt jenseits der eigenen Bedürfnisse und jenseits der eigenen Wünsche. Denn da fängt eigentlich so an, dass man mit Gott Herz zu Herz kommunizieren kann und dass nichts anderes mehr wichtig ist als er. Und dass ich da drin bin, merke ich eigentlich immer auf eine ganz komische Weise. Also ich weiß auch, dass ich das nicht machen kann. Also ich kann nicht von mir selber irgendwie meine Gedanken abschalten, aber ich kann in diese Gegenwart kommen. Und ich merke das immer an diesem seltsamen Punkt, dass ich langsamer werde. Also meistens spaziere ich ja dann dabei und irgendwann merke ich, dass ich ungefähr so mit dieser Geschwindigkeit unterwegs bin und dass ich manchmal irgendwie sogar ganz stehen bleibe. Und wenn ich mir dann selber zuhöre, merke ich, mein Gebetsleben hat sich gerade total verändert und ich bete mehr in Sprachen oder ich bete Gott mehr an. Irgendwie sind dann mehr Lieder da und es ist mehr irgendwie von Gottes Größe die Rede und von Gottes Güte die Rede und ich danke ihm einfach mehr irgendwie dazu, für, dass er jetzt da ist und dass ich da bin. Und manches Mal kommt dann auch so dieser etwas unangenehme Effekt, dass ich so langsam vor mich herlaufe und dann merke, dass mich gerade eine Spaziergängerin überholt mit dem Hund und mich total verstört anguckt und wahrscheinlich mir meint, was macht der denn gerade da irgendwie? Und ich merke, dass ich eigentlich gar nicht mehr so ganz Teil dieser Realität bin, sondern dass ich vielmehr in dieser Gegenwart Gottes bin. Und wenn dieser Punkt da ist, dann äußert er sich meistens in Anbetung. Also irgendwann, wenn ich dann noch weiter bete, ne, und dann einfach irgendwie nur Gott dafür danke, irgendwie, dass ich jetzt mit ihm da zusammen bin, dann muss nichts Spektakuläres passieren. Aber es kommt eigentlich immer eins von zwei Dingen. Entweder kommt ein total tiefer innerer Frieden, der einfach so tief ist, dass mir wirklich alles egal ist. Oder aber es kommt irgendwie eine Freude, die ich gar nicht erklären kann. Und wenn diese Freude kommt, ist das dann auch immer irgendwie eine Freude, die total abgefahren ist. Also ich kann mich freuen und ich weiß nicht, was der Grund dafür ist. Ich habe eigentlich gar keinen Grund dafür, aber mein ganzes Herz ist einfach wie voller Anbetung. Und das ist eigentlich so der Punkt, den ich erreichen will. Also ich beschäftige mich nur irgendwie mit meinen Gebetsanliegen und mit dem, was mir wichtig ist, um an diesen Punkt jenseits der eigenen Wünsche zu kommen. Und wenn ich da bin, ist das total abgefahren. Es ist total ein völlig herrlicher Ort. Es ist, ja, wird ja in der Bibel immer wieder beschrieben, irgendwie als Hochzeitslager oder irgendwie als intimer Ort. Und es ist wirklich ein intimer Ort, an dem auch irgendwie nichts anderes mehr Platz hat, als einfach so diese Beziehung zwischen mir und Gott. Und manchmal schaffe ich es nicht, da reinzukommen. Das ist auch leider eine relativ alltägliche Erfahrung. Gerade wenn ich nicht genug Zeit habe oder wenig gebetet habe, irgendwie nicht genug mich mit Gott auseinandergesetzt habe, dann ist das Herz so voll, dass ich nicht mehr über diese Phase hinwegkomme und einfach so lange brauche, um durch meine ganzen Gebetsanliegen zu gehen, dass es nicht klappt, in Gottes Gegenwart anzukommen. Und das ist nicht schlimm. Es ist halt einfach, wie das Leben ist halt manchmal einfach so und manchmal geht es eben einfach nicht. Aber dann ist es gut, auch dran zu bleiben. Und ich glaube, generell ist es bei dieser Art, irgendwie zu beten, hat es immer irgendwie auch etwas damit zu tun, zu üben. Das klappt viele Male nicht, aber irgendwann funktioniert das. Und je öfter es funktioniert und je öfter man einfach ausprobiert, an diesem Punkt jenseits der Wünsche zu kommen, umso leichter wird das dann letzten Endes auch. Aber es ist eine Sache, die nicht immer über Nacht funktioniert, aber etwas, was sich absolut lohnt zu lernen und was sich absolut auch zu üben lohnt. Und vielleicht ist es bei euch anders und vielleicht werden auch andere Leute, die hier predigen, anders darüber reden und andere Übungen haben, andere Möglichkeiten haben. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie ganz fantastisch, Gott einfach nur um seiner selbst willen zu lieben, keinerlei persönliche Agenda dabei zu haben, nichts von ihm haben zu wollen, sondern einfach nur ihn zu schätzen, weil er genial ist. Damit habe ich überzogen, ich weiß, ich wollte es eigentlich anders machen, aber ich bin jetzt auch zu Ende. Ihr macht ja noch ein bisschen Anbetung, oder? Dann kommt ihr doch schon mal nach vorne. Ich würde gerne noch mal beten. Ach Jesus, ich merke es immer wieder, dass es ganz schön schwer ist, manche Sachen rüberzubringen. Und Gott, so bete ich mir, dass wir vielleicht schon mal so diesen Schritt schaffen, aus unserem Alltag jetzt rauszutreten und deinen Thronsaal zu betreten. Und einfach ein Stück davon mitzubekommen, wie herrlich du eigentlich bist. Ja, und gerade haben schon einige Lieder davon gehandelt. Ich vermute mal, dass das jetzt auch wieder so der Fall ist. Und Gott, ich bete um diese Jesaja-Erfahrung, dass der Raum erfüllt ist von deiner Herrlichkeit, dass der Saum deines Gewandes irgendwo hier ist, dass man spürt, dass da etwas anderes ist. Gott, so bete ich echt um eine Gottesoffenbarung, die unser Leben verändert und uns aus Alltag herausbringt. Jesus, ich bitte dich, dass du die Augen unseres Herzens öffnest. Ich bitte, dass jetzt vielleicht einfach so dieses Wunder passiert, dass wir die Augen zumachen und alles, was uns beschäftigt, ist einfach weg. Jesus, ich bete für alle Leute, die Existenzsorgen haben, dass so diese Sorgen jetzt auch mal eine Weile schweigen. Jesus, ich bitte dich für Leute, die mit Verletzungen leben und innere Heilung brauchen, bitte ich, dass es jetzt auch mal irgendwie eine Weile keine Rolle spielt. Es ist ganz egal, ob wir uns angenommen fühlen oder ob wir traurig sind oder was auch immer in unserem Herzen los ist. Gott, bete, dass wir unser Herzen zum Schweigen bringen können, dass du unser Herzen zum Schweigen bringst und dass wir die Schwelle übertreten und einfach bei dir ankommen. Jesus, ich bitte dich für Leute, die das noch nie erlebt haben, wie es ist, so deine Gegenwart zu spüren, dass es für die auch funktioniert. Und segne euch damit, dass ihr innerlich zur Ruhe kommt und dass ihr ein gutes Stück von Gott jetzt mitkriegt in dieser Anbetung. Echt, Herr, wir wollen dich einfach anbeten wegen dir. Völlig egal, irgendwie, was mit uns selber ist. Wir wollen dir begegnen. Und du bist es echt wert. Du bist die faszinierendste Persönlichkeit im ganzen Universum. Und wir danken dir, dass wir mit dir Zeit verbringen können. Und beten, dass wir heute ein Stück von dir mitkriegen.